Radio Stadtfilter. 96,3 MHz.
Ein Absturz im richtigen Leben gibt zwar Kopfweh, aber immerhin kein korruptes Dateisystem. Die Sendung für die digitalen Lebensweisheiten, das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Das ist die Sendung von der Woche 7 im Jahr 2015. Heute stellen wir uns die Frage, was passiert, wenn Journalisten auf Big Data treffen. Big Data ist ein Schlagwort von unserer Zeit und in Kombination mit der Medienberichterstattung wird Datenjournalismus daraus. Der Barnaby Skinner war bis vor kurzem Digitalredakteur bei der Sonntagszeitung. Jetzt macht er Datenjournalismus für die Sonntagszeitung und den Tagesanzeiger und er erklärt uns, wie sich der von der normalen Berichterstattung unterscheidet. Als erstes habe ich den Barnaby Skinner allerdings auf seinen ersten Artikel angesprochen, den ich in der Schweizer Mediendatenbank gefunden habe. Der ist im Mai 2003 in der Basler Zeitung erschienen und hat den Titel «Schwules Leben im Orient» gehabt.
Ich war nach dem Studium anderthalb Jahre im Libanon gewesen. Und habe dort für eine Zeitung geschafft. Und das ist ein Thema, wo ich dann bei meiner Arbeit als Redakteur und Reporter, wo der Zeitung Daily Star drauf gestoßen bin und dann damals, als ich zurückgekommen bin, den Bad Sabotte. So ist ein schönes Geschichte von dem ersten Artikel in der SMD. Genau.
Ja, das ist spannend. Also mir ist dann dort auch aufgefallen, dass du für zwei Zeitungen geschafft hast, die jeden Daily Star geheissen haben. Ja. Die eine in Beirut und die andere in Bangladesch. Das klingt eigentlich auch noch nach einer spannenden Geschichte.
Ja. Ja, das ist eigentlich ein reiner Zufall. Die Zeitungen haben absolut nichts miteinander zu tun. Daily Star in Beirut, die ist mit der damaligen Herald Tribune affiliiert gewesen. Und Daily Star in Beirut, da bin ich im Rahmen von so einem Stage, wo die Matz zusammen mit der DEZA angeboten hat, bin ich dort auf Bangladesch, auf Dhaka gekommen und habe dann für die Zeitung den Daily Star geschafft.
Aber dort auch allgemeine Themen, ja. Reporter oder auch schon eine Affinität für digitale Themen?
Ja, ich habe schon dort viele digitale Themen gemacht. Ich habe dort zum Beispiel eine Geschichte, die ich noch weiss, da habe ich über sogenannte Mobile Women Geschichte gemacht. Ich habe eine Bangladeschi begleitet, wo es hätte so fünf oder sechs so Frauen gehabt, die nichts anderes gemacht haben als im Land umreisen. Und ihr Mobiltelefon Bauern und Fischer anzubieten, die dann ihre Probleme mit einer Zentrale in Dhaka haben können besprechen. Und das ist bevor das auch das Mobiltelefon in so Ländern wie Bangladesch so richtig Verbreitung gefunden hat.
Dort spannend. Jetzt ein anderes spannendes Thema, nämlich Datenjournalismus. Ich frage mal einfach ganz plump, was ist Datenjournalismus?
Es ist ein Begriff, wo viele Leute ganz anders und verstehen. Für mich sind es zwei Sachen. Einerseits ist es eine neue Recherchemöglichkeit. Es bietet sich mit dem Datenjournalismus neue Recherchemöglichkeiten an, um neue Geschichten zu finden. Und zweitens ist es eine Möglichkeit, dass der Leser oder der Nutzer den Journalismus in einer neuen Form, sei es mit einer interaktiven Karte oder wie auch immer, erleben kann.
Aber thematisch ist grundsätzlich alles möglich oder einfach viel mehr möglich. Das heisst, anders gesagt, wenn wir deine Affinität für digitale Themen angesprochen haben, da wird jetzt das Digitale eher zum Instrument und ist nicht mehr das Thema.
Ja, richtig, genau. Das ist genau so. Es ist nicht mehr mein journalistischer Hauptfokus, sondern es ist ein Instrument, das ich brauche, um Themen zu erschliessen. Richtig, genau.
Was für Themen eignet sich denn?
Ich glaube, der Datenjournalismus eignet sich in jedem Thema. Also angefangen hat es ja eigentlich im Sport, wenn man zurückblickt. Aber heute gibt es eigentlich kein Thema, sei es Politik, Wirtschaft, gesellschaftliche Themen, gibt es keinen Bereich, wo der Datenjournalismus nicht eine Rolle kann spielen kann.
Du hast jetzt ein gesellschaftliches Thema gehabt, könnte man sagen, im weitesten Sinn, gerade vor kurzem, mit den Schweizer Namen, die du analysiert hast. Ist das ein typisches Datenjournalismus-Thema oder ist das jetzt eher etwas auf der lockereren Seite, sage ich mal, wo es dann auch durchaus die härteren Themen gäbe?
Absolut, das gibt genau gleich. Keine harte Recherche mit Daten können helfen bei einer harten Recherche. Aber ich glaube, für mich ist das die Namenskarte, die wir gemacht haben, die Analyse, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für das, was Datenjournalismus ist. Es muss nicht immer eine Karte als Ergebnis sein oder eine Grafik, sondern es ist der Beginn von einer Recherche, zum Beispiel zu finden, wo die grösste Dichte an Familie ist, wo mit dem Nachnamen Itch, wo die Dichte am grössten ist. Und das hat dann ja dann im Tagesanzeiger zu einer sehr spannenden Geschichte geführt von einem Kollegen, Michael Sukup, der hier über die Geschichte auch aufgehängt an dem, Geschichte von dem Ort Perlen in Luzern, wo die Itch-Dichte offenbar am grössten ist. Hätte auch erzählen
können. Die meisten Leute haben wahrscheinlich mit dem Begriff Datenjournalismus im Zusammenhang von Wikileaks vielleicht zum ersten Mal gehört, könnte ich mir vorstellen. Das wird ja häufig auch so als Vorzeigefall dargestellt. Also da hat man halt irgendein Whistleblower, hat vielleicht eine CD oder eine DVD oder eine ganze Festplatte mit riesigen Datenbeständen. Und dann muss man herausfinden, wo da Geschichte könnte sein. Ist das ein typischer Fall?
Ja, ich glaube, je grösser Datenmenge, desto hilfreicher sind dann Tools, die wir vor 5-6 Jahren noch nicht hatten. Oder die Rechenkapazität, die wir bis vor 5-6 Jahren nicht hatten oder nicht Zugriff hatten, weil es viel zu teuer war. Es ist eine Form von Datenjournalismus, so riesige Datenbestände dann zu analysieren. Es geht auch mit ganz simplen Aussagen, ganz simplen Daten vom Bundesamt für Statistik. Es müssen nicht immer so grosse Mengen sein, aber das ist die Zugangsschwelle vielleicht für einen einzelnen Journalist viel zu hoch. Wenn ihr jetzt an Wikileaks Beispiel habt, Dutzende von Journalisten geschafft, um da etwas Brauchbares, eine brauchbare Geschichte rauszubekommen.
Ja. Wie ist deine persönliche Herangehensweise? Überlegst du dir ein interessantes Thema, suchst du eine Geschichte und suchst du dann Daten, die zu dieser Geschichte passen würden? Oder machst du es umgekehrt? Stolperst du über einen Datenbestand, wo aus irgendwelchen Quellen, über Quellen reden wir dann vielleicht noch, und durchforstest den, bis du ein interessantes Thema findest?
Ja, es ist beides. Wenn ich irgendwo, sei es jetzt zum Beispiel auf der Plattform vom Bund, Open Data Plattform, wo es ja seit einem Jahr gibt, wenn dort Daten publiziert werden und ich dort bin immer alert, irgendwie informiert werde, kann das ein Beginn sein von einer Geschichte? Oder es kann einfach mal die Frage, die ich mir wieder mal kürzlich gestellt habe, nämlich es zeigen, wie kann man wirklich plausibel und anschaulich erklären, wie wir im Internet, egal was für Sites wir besuchen, wie wir eigentlich getrackt werden von, und wer trackt uns. Wie kann man das wirklich erklären, damit es wirklich jeder versteht? Und ich bin dann auf die Suche gegangen nach möglichen Daten und bin dann eigentlich auf Werkzeuge gestoßen, die mir helfen, die Informationen zu sammeln und dann auch zu visualisieren.
Es tönt für mich ein bisschen so, als ob es noch nicht so die fest trampelten Pfad gäbe, sondern es ist eine junge Disziplin, das heisst, Datenjournalismus ist auch ein bisschen das, was du daraus machst, die Werkzeuge, die du für dich entdeckst und die Datenbestände, die du dann erschliessest.
Absolut, es ist ja so, es ist noch nicht, aber es ist ja eigentlich allgemein im Journalismus so, es verändert sich in jedem Bereich und gerade im Datenjournalismus gibt es da so viele offene Fragen. Eine Frage ist, wo ich mir immer wieder stelle, ist, ob meine Journalisten künftig programmieren können, also zumindest in einer rudimentaren Art und Weise. Und mir würde es helfen, oft um Daten, wo es einfach ungesortiert im Internet gibt, die sortieren, wenn ich da in der Lage wäre, ein kleines Skript zu schreiben. Wenn ich das könnte, würde ich schneller vorankommen.
Kannst du aber nicht oder noch nicht?
Ich versuche mir das im Zug beim Pendeln irgendwie ein bisschen beizubringen, aber es ist eine andere Welt als der Journalismus zu programmieren.
So ist es, ja. Datenquellen, wir haben es geredet, du hast Stichwort Open Data genannt schon. Das ist ja die Idee, dass Behörden, Ämter, was auch immer, Bundesämter, die Daten, die sie haben, zur Verfügung stellen. Die hätten ja den Steuerzahler gezahlt. Die gibt es, weil wir Steuern zahlen. Also sollten die auch, das ist die Idee dahinter, möglichst von allen Leuten wieder können benutzt werden. Ist aber, glaube ich, bei uns immer noch so ein bisschen Neuland. Oder? Das gibt so einzelne Leuchttürme, aber im Schnitt sind die Daten immer alle noch gut unter dem Deckel.
Ja, es geht ja nicht nur darum, dass die Daten einfach ins Netz gestellt werden, sondern dass sie in einer Form ins Netz gestellt werden, dass man nicht allzu sehr die muss, bevor man sie verwenden kann, muss sortieren und in eine Form bringen, wo, dass man sie wirklich lesen kann.
Also maschinenlesbar am liebsten. Richtig, ein XML oder ein Komma separiertes File oder genau, so. Excel, genau. Was auch immer.
Richtig, richtig. Es gibt eben, das, ich habe es vorher erwähnt, das Portal vom Bund, Open Data Admin, Stadt Zürich, hat mittlerweile auch ein eigenes Open Data Portal. In Genf wird viel gemacht, aber es sind einzelne Leute, die sich darum bemühen. Und die grosse Mehrheit interessiert sich noch nicht so richtig dafür und sieht oft auch nicht den Sinn dahinter, wo die eigenen Daten, die man ja jahrelang schon damit schafft, die einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen will. Das ist ein häufiges Argument, die wissen ja gar nicht, was damit machen und wie die zu lesen sind. Mhm. Es wird als Risiko empfunden, das so zu publizieren.
Ist auch vielleicht ein gewisses Herrschaftsinstrument, dass man die halt vielleicht allenfalls diesen Leuten rausgeben kann als Zückerli oder so als Belohnung. Und wenn jedermann das zur Verfügung hätte, dann wäre man andererseits als Amt auch viel stärker kontrollierbar vielleicht.
Das ist sicher auch, spielt sicher auch mit. Meistens sind es auch monetäre Gründe. Es kostet halt teilweise ein bisschen mehr, das zu publizieren in einer Form, wo maschinenlesbar ist. Und dann sagt man sich, warum sollte man die Investition machen, wenn wir dann nicht mal dann selber davon profitieren.
Ja. Und eben, wie du gesagt hast, aus der Angst, dass sie falsch verstanden werden, müsste man sie vielleicht noch dokumentieren oder klarer aufbereiten.
Genau. Dann ist noch die Frage von der Haftbarkeit, wenn etwas falsch publiziert wird, wer ist denn wirklich haftbar? Mhm. Es ist eigentlich klar geregelt. Es ist der, der die Daten dann braucht, aber das ist oft eine offene Frage.
Wie sieht es in der wissenschaftlichen Welt aus, bei Unis? Findest du dort die Daten, die du gerne hättest? Oder musst du auch dort sagen, da ist das Verständnis für die moderne Welt mit Big Data noch nicht so gross?
Es ist ein Vergleich. Also es gibt einzelne Forscher, die das zelebrieren. Es gibt ja die ganze Open Access Bewegung, wo ja ein bisschen Open Data sehr nahe ist. Gleicher Hintergrund im Grunde genommen oder gleiche Ziel. Aber auch dort ist Closed Access eigentlich neu weit verbreiteter. Und der Gedanke, dass man die Forschungsergebnisse, zumindest Rohdaten, möglichst bei sich behält und nur dann schöne Studien und Grafiken publiziert und nicht die eigentlichen Rohdaten. Das ist noch viel verbreiteter, auch in der Wissenschaftssinn.
Das heisst, du musst noch auch aktiv Lobbyarbeit machen und dann Leute überzeugen, geben man die Daten gegen Widerstände ankämpfen.
Absolut.
Ja. Wird das einfacher, aber dass doch die Leute gemerkt haben, in welche Richtung die Entwicklung geht?
Ja, nein, es ist noch nicht einfacher geworden. Nein, es ist oft das Argument, Datenschutzgründe wird häufig aufgezählt. Das ist ein Grund, warum man Daten, das ist oft zu Recht, wenn man da irgendwie eine Karte will machen, wo man dann will aufzeigen, wo, in welchen Haushalten die Ausländer wohnen, was interessant, journalistisch interessant ist, aber da gibt es halt Datenschutzbedenken. Ja, das ist eine grosse Hürde. Aber auch ganz grundsätzlich kämpft man um die wirklich interessanten Daten, muss man sagen, muss man kämpfen.
ist das nochmal ein Zusatzteil, so quasi vor der Recherche überhaupt herauszufinden, ob die Daten, die du dann brauchst, zur Verfügung stehen?
Es ist einfach ein wichtiger Teil von der Recherche.
Ja.
Es soll ja eine Hilfe sein von der Recherche, auf neue Geschichten zu kommen und auf neue Zugänge zu kommen. Und deshalb ist der Datenjournalismus nicht exotisch und nicht, wo er auch eine hohe Schwelle hat, sondern das ist etwas, was eigentlich jeder Journalist sollte zumindest anfangen und versuchen. Mhm. Man verbringt halt mehr Zeit mit Excel-Sheets. Das passt vielen nicht, aber ich glaube vielen eben schon.
Bei der Privatwirtschaft, bei Unternehmen, gehst du dort auch Daten versuchen aufzutreiben oder hast du dort eher Berührungsängste, weil du findest, die sind vielleicht auch mit einem gewissen Eigeninteresse kommt man die immer rüber oder die sind nicht ganz so neutral? Oder gibt es dort auch interessante Quellen?
Absolut, ja. Unternehmen haben fantastische Daten, aber die ganzen Versicherungen und Swisscom, Sunrise, Orange, die haben fantastische Datensammlungen und das ist auch das gleiche Problem und noch viel schwieriger als beim Bund, wo sie auch die Daten haben, die Datenerhebung oder Daten haben mehr als Steuerzahler finanziert. Bei den Unternehmen ist das anders. Die haben oft nur deren Interesse, die Daten zu geben, wenn sie irgendwie einen Vorteil für sich sehen. Mhm. Und das ist auch verständlich. Aber das schließt nicht aus, dass man mit denen tolle Sachen machen kann.
Ein weiterer Bereich, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass es spannend ist als Datenquelle, das sind die sozialen Netzwerke. Also Twitter wird da dort häufig als Quelle gebraucht, so für Echtzeitsachen, also für Trends. Hast du schon Twitter-Stories gemacht?
Während der WM, das war eigentlich noch lustig, dort haben wir ganz banal einfach bestimmte Hashtags verfolgt und haben dann dort können sehen, dass zum Beispiel die Schweizer sich viel mehr und Leute bei Twitter über die hohe Niederlage gegen Frankreich geärgert haben, als dass sie sich dann über den gloriosen 3-0 Sieg gegen Honduras gefreut haben. Mhm. Das zeigt doch eigentlich auch etwas über die Schweizer Mentalität aus.
Das ist so der Traum auch von den Journalisten, dass man da etwas über das Befinden vom Volk herausfinden kann. Aber eben, da darf man auch Twitter nicht überbewerten wahrscheinlich, von der Verallgemeinerbarkeit von den Gefühlen, die dort rauskommen.
Natürlich, absolut. Es ist ja mehr auch Spielerei unterwegs, um das Event Fußball-WM einfach auf eine andere Art und Weise erlebbar zu machen.
Die Aufbereitung, also dort schaffst du viel mit Excel, stelle ich mir vor.
Eigentlich schaffe ich viel, also wenn es einfach um simple Spreadsheets geht, mache ich sehr, sehr vieles mit Google Spreadsheets,
wie man
direkt noch mit anderen Sachen kann verbinden, also mit Google Refine oder mit Google Fusion, um dann direkt die Sachen, die man hat, wenn man Koordinaten hat, auf eine Karte auszumappen. Und mittlerweile will ich das öfter brauchen, kenne ich die Befehle, um die Daten irgendwie sortieren. Die kenne ich irgendwie mittlerweile besser von Google als von Excel. Ja. Schon lustig.
Aber so ein Statistikprogramm, ausgewachsene Suite, was es da im wissenschaftlichen Bereich gibt, mit denen schlägst du dich nicht so auseinander? Oder ist das doch auch ein Punkt, wo man sich reinknüllen könnte?
Ja, das würd sicher helfen. Das würde sich einfach ein bisschen grenzen. Ich glaube, eine gewisse Ahnung von Statistik muss man haben, aber wenn es dann wirklich um sehr komplizierte Sachen geht, dann geht man zu einem Statistiker und versucht zusammen etwas zu machen. Aber ich habe mir noch keine Statistikprogramm zutun.
Ja. Gibt es dort eben auch die Fälle, wo du sagst, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wenn man die Auswertung wissenschaftlich wirklich so macht, dass sie verhebt und dass dann dort jemand suchst, der dir hilft?
Ja, ich glaube, das muss. Aber das ist allgemein, das trifft ja nicht nur auf den Datenjournalismus zu, sondern allgemein im Journalismus hilft es doch immer, bei einem besonders heiklen Thema, dass man sich dann nochmal abstützt und eine dritte Meinung einholt, um zu sehen, dass man da nicht irgendwie etwas vollkommen Blödsinn in die Welt setzt.
Ja, weil eben mit der das ist natürlich dann schon so, mit den Daten und Zahlen wird man viel angreifbarer, weder wenn man einfach nur einen Satz schreibt, weil der kann ja immer noch so oder anders interpretiert werden. Oder wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man ein bisschen schwammiger schreiben, weder man sonst will machen. Aber wenn da Zahlen da stehen, dann sagt jeder, nein, da hast du falsch berechnet, das stimmt nicht.
Aber das Umgekehrte gilt ja auch. Wenn man dann wirklich kann sagen, da sind Zahlen, da sind Fakten, da geht es gar nicht zum Schritt. Das ist auch einer von diesen Zielen vom Datenjournalismus oder der These, nämlich, dass der Datenjournalismus wieder so mehr bei den Lesern und, oder Nutzern zu mehr Vertrauen führt, was im Journalismus allgemein.
Mhm. Weil dort auch, eben wenn die Rohdaten zur Verfügung stehen, kann jeder selber nachrechnen und dann zum gleichen oder anderen Schluss kommen. Dann, du hast erwähnt, das Ziel ist nicht unbedingt nur eine Geschichte, wo einfach eine Infografik statisch in der Zustand, sondern vielleicht auch etwas Interaktives mit Karten, mit Tabellen, wo man vielleicht selber kann umsortieren, wo man kann filtern. Was für Werkzeuge brauchst du dann, um so eine Grafik oder so eine Karten oder Tabellen aufs Web zu bringen? Bei der Zeitung ist natürlich zwangsweise eingeschränkt, aber online, was sind dort Werkzeuge?
Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, das verändert sich halt immer wieder. Aber so die Sachen, die sich jetzt auch im Datenblog von Tagesanzeigen bewähren, ist sicher CartoDB, heisst das. Das wird häufig gebraucht. Ich mag so die ganz simplen, weil ich oft mit Google Spreadsheet arbeite, die simplen Google Grafiken, die man herstellen kann und mit iFrames einbinden in eine Page. Und dann gibt es so Tools, also Silk, habe ich kürzlich, also vor ein paar Monaten entdeckt und da bin ich umspielen. Mehr im Moment für mich, um zu sehen, um Daten zu visualisieren, auf Muster, auf interessante Muster zu kommen.
Gibt es auch den Fall, wo du sagst, da haben wir jetzt so eine schöne Geschichte, wo wir irgendetwas wollen zeigen, wo wir mit den Standardwerkzeugen nicht können, dass man dann etwas programmieren lässt?
Ja, das ist auch ein Ziel von dieser Position, Datenjournalist hier beim Tagesanzeiger und Sonntagszeitung, dass man auch internes Know-how aufbaut. Wir haben gewisse Leute von der Infografik, die sich die Programmierkenntnis auch aneignet und dass man mit externen Partnern zusammenarbeiten. Wir haben da mehrere Leute, mehrere Startups sind das eigentlich, die da für uns komplexere Sachen entwickeln, weil man als Journalist eben nie die Programmierkenntnis aufbauen, um wirklich komplexe Sachen können zu programmieren. So weit muss man glaube ich auch nicht gehen als Journalist.
Kann man das sagen, das ist so eine Art Stabstelle, die du da hast? Du bist für alle Ressorts mehr oder weniger zuständig. Tust du dann auch dort andere Kollegen coachen, die auch in die Richtung gehen wollen? Ist das auch ein Teil von deiner Arbeit?
Die Idee ist, dass ich gewisse Werkzeugkisten schaffe, wo sich Leute können bedienen können. Aber es ist nicht so, dass Leute jetzt zu mir kommen mit Daten, journalistischen Problemen. Ich glaube, das muss sich auch ein bisschen zeigen, wie der Datenjournalismus im breiten journalistischen Alltag überhaupt Einzug hält und ob das wirklich dazu führt, dass in, sagen wir, 15 Jahren jeder zweite Journalist Datenjournalismus macht. Ich glaube, es wird in die Richtung gehen.
Jetzt ist so eine Nische, die man auch häufig als Vorzeigeprojekt dann macht und so in eigenen Gefässen, eben wie zum Beispiel dem Datenjournalismus-Blog. Aber das würdest du sagen, das ist vielleicht so eine Übergangsphase und irgendwann mal ist es einfach normal, dass man das quer durch das Medium antrifft.
Ich glaube, ja. Ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Dass man effizienter schafft, dass man auf Geschichten kommt, wo man sonst vielleicht länger gebraucht hat, zum Finden. Oder gar nicht. Und die Verifizierbarkeit durch den Leser, wenn man Daten, Rohdaten nochmal kann mitliefern kann, das hilft einfach auch. Oder? Das fördert irgendwie auch eine Interaktion zwischen dem, der das macht, und denen, die es konsumieren.
Vielleicht als abschließende Frage noch. Das ist jetzt einfach ein Vorurteil, das mir eingefallen wäre. Ist, dass Datenjournalismus macht das zwar eben faktischer, wissenschaftlicher, vielleicht sachlicher, aber es nimmt dieser ganzen Sache eine andere Qualität, die Journalismus ja auch sollte haben, nämlich so das Lebige, so sinnliche vielleicht auch, so das Reportagehafte, und es driftet dann so ab in eine eher nüchterne Darstellung. Ist das ein Widerspruch, den du siehst, oder ist das nur mein verzerrtes Empfinden?
Ich glaube, das ist dein verzerrtes Empfinden. Nein, ich glaube, die Namenskarte, die wir darüber geredet haben, das ist der Anfang von einer Geschichte, die wir daraus genommen haben, ist ganz simpel. Wir haben geschaut, wer ist die Familie mit dem längsten Namen in der Schweiz?
Ja,
das ist also eine ganz simple Frage, wo wir ein Ergebnis aus unserer Analyse von diesen Daten, was kann man noch für Geschichten rausholen, da ist das gewesen. Und
das ist auch eine absolut keine nüchterne Sache, sondern das ist eine sehr menschliche Geschichte gewesen, mit den Problemen, die du beschrieben hast, was die Leute mit ihrem langen Namen alles für Probleme haben, weil
genau.
Nicht mehr in Formularfelder reinpassen und so Sachen. Ja.
Genau. Und das ist für mich eigentlich ein Paradebeispiel für Datenjournalismus. Und das ist eine sehr menschliche der Mensch wird, das ist der Trend. Ich glaube nicht, dass der Datenjournalismus ein Gegentrend ist zu dem, zu der Personalisierung, sondern das geht Hand in Hand. Das wird Datenjournalismus kann genau gleich eine menschliche Geschichte sein wie etwas anderes. Ja.
Wie ein Porträt.
Ja. Also der Datenjournalismus kann der Anfang sein, dass man überhaupt jemanden findet und den Grund findet, jemanden zu porträtieren und eine Geschichte zu erzählen über den Mensch. Ja.
Und an dieser Stelle zitiere ich jetzt gerne Marcel Reich-Ranitzky. Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Einen kleinen Nachtrag habe ich allerdings noch. Ein Werkzeug, das Barnaby Skinner gerne nutzt und wo ihr müsstet ausprobieren, wenn ihr wollt, Datenvisualisierungen betreiben. Das heisst Tableau und zu finden ist es unter tableau.com. Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live schickt ihr wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Nächste Woche geht es um ein Spiel, das hier zu Winterthur entwickelt worden ist. Bis dann sage ich Ciao miteinander. Mein Name ist Matthias Schüssler. Macht's gut.